bekomme kaum noch Luft durch die Maske. Jeder Atemzug fühlt sich an, als würde ich ihn erst suchen müssen, irgendwo hinter dem Druck, hinter dem Rauschen, hinter diesem dünnen Rest von Sauerstoff, der nicht mehr reicht. Ich ziehe Luft ein, warte, ziehe noch einmal, aber es kommt nichts hinterher. Nur dieses leere Nachsitzen, als hätte der Körper vergessen, wie Atmen funktioniert. Meine Hände spüre ich nicht mehr. Ich weiß, dass sie da sind, irgendwo vor mir, aber sie gehören nicht mehr zu mir. Die Finger bewegen sich nicht. Oder vielleicht bewegen sie sich doch und ich merke es noch nicht. Der Wind geht durch alles hindurch, durch die Kleidung, durch die Haut, bis in etwas, das ich nicht mehr benennen kann. Ich sitze hier, weil ich kurz stehen bleiben wollte. Nur einen Moment. Der Gipfel war so nah, dass ich ihn sehen konnte. Jetzt ist er verschwunden. Oder ich sehe ihn einfach nicht mehr. Es macht keinen Unterschied. Im Funk höre ich Stimmen. Erst nur Bruchstücke, dann wird es klarer. Sie sagen meinen Namen. Irgendjemand fragt, wo ich bin. Ich antworte langsamer, als ich denke. Oder ich denke langsamer, als ich spreche. Ich weiß es nicht mehr genau. Ich sage ihr, dass ich sie liebe. Das kommt ohne Nachdenken. Kein großes Wort, kein letzter Satz. Einfach das, was noch übrig ist, wenn alles andere wegfällt. Ich weiß, dass ich nicht mehr runterkomme. Ich bin nur noch hier. So wie der Wind, so wie der Druck in der Brust, so wie diese Müdigkeit, die nicht mehr weggeht. Ich könnte jetzt die Augen schließen. Nur kurz. Der Funk knackt. Jemand sagt noch etwas. Ich verstehe es nicht mehr. Dann ist es ruhig. Willkommen bei Radio Obscura.
Schön, dass ihr eingeschaltet habt beim Podcast über Creatures, Crime und Mystery.
Wir erzählen von Geschichte, Gegenwart und Grenzbereichen. Mal real, mal unerklärlich.
Vom Meeresgrund bis zur Umlaufbahn, vom Labor bis zur Legende. Wir fragen, was passiert ist und was davon bleibt.
Ich bin Svea.
Und ich bin Tim. Auch in dieser Folge befinden wir uns auf dem Everest. Ja, und während wir hier sitzen am Gipfel auf über 8000 Metern Höhe, gucken wir auf unser Instagram-Profil und sehen... Ah, guck mal, ja, wir haben immer noch nicht 8.858,86 Follower und Likes. Also, ja, folgt gerne rein, Radio Obscura Podcast, alles klein und zusammengeschrieben. Dort findet ihr, wie immer, die Bilder zur Folge. Und wenn ihr uns motivieren möchtet, noch weiter hochzuklettern auf dem Everest, dann lasst auch gerne eine Bewertung da bei dem Podcatcher eures Vertrauens. Das würde uns sehr freuen. Hilft uns, weiter zu wachsen, wie der Everest ja auch jedes Jahr weiter wächst. Aber er wächst ein bisschen kleiner, als wir es wollen. Ne? Nicht immer nur so einen Millimeter. Wir wollen schon, es ist schon Weltherrschaft, was wir jetzt anstreben hier.
Ja.
Ja, wir müssen gar nicht so viel klären, denn wir sind ja in der Doppelfolge zum Everest. Wir hatten letzte Woche die Einführung von Svea, Teil 1. Also wenn euch der Everest grundsätzlich interessiert und ihr gerade zufällig drüber gestolpert seid, hört da gerne rein. Alle, die uns sowieso hören, ihr wisst ja jetzt schon alles aus der ersten Folge und wir können eigentlich direkt in die Folge einsteigen, ohne weiteres Gebrabbel. Und das tun wir jetzt auch einfach. Eiskalt, so sind wir halt manchmal. Verwegene Söldner der Liebe. des Bergsteigens.
Dicker was.
Im Frühjahr 1996 stehen am Everest zwei Expeditionen, die sich auf den ersten Blick ähneln und sich im Detail doch deutlich unterscheiden. Auf der einen Seite steht Rob Hall mit Adventure Consultants, auf der anderen Scott Fischer mit Mountain Madness. Beide führen zahlende Kunden auf denselben Berg, entlang derselben Route, im selben Zeitfenster. Aber sie tun das auf unterschiedliche Weise. Rob Hall bringt für dieses Geschäft genau die Eigenschaften mit, die man sich von einem Expeditionsleiter wünscht, wenn man selbst nicht zu den besten Alpinisten der Welt gehört. Er kommt aus Christchurch, ist Teil der neuseeländischen Bergsteigerszene und hat sich zunächst gemeinsam mit Gary Ball einen Namen gemacht. 1990 schaffen Hall und Ball die Seven Summits in 7 Monaten. Adventure Consultants erinnert daran, wie sehr diese Unternehmung in Neuseeland bereits zum Medienereignis wurde. Paul erscheint in den Erinnerungen seiner Weggefährten nicht als lauter Draufgänger, sondern als ruhiger, planender, beinahe sachlicher Organisator. Auf der Adventure Consultants Seite wird genau das betont: seine Fähigkeit, Dinge zu ordnen, vorzubereiten und in schwierigen Lagen kontrolliert zu bleiben. 1992 führt Hall mit Barry und Guy Cotter die erste kommerziell erfolgreich organisierte Everest-Expedition der Firma. 6 Kunden erreichen den Gipfel. Dieses Ergebnis ist für die Branche ein Signal. Es zeigt, dass sich Hochgebirgsführungen am Everest nicht nur denken, sondern verkaufen lassen. Bis 1996 ist Hall deshalb nicht einfach ein weiterer Guide am Berg, sondern einer der Namen, denen Kundinnen und Kunden bewusst vertrauen. Adventure Consultants hält fest, dass Hall für die Saison 1996 den Australier Mike Groom und den Neuseeländer Andy Harris als zusätzliche Guides engagiert. Die Struktur seiner Expedition ist klar. Er selbst führt, Groom und Harris unterstützen. Sherpas tragen und sichern die Infrastruktur, die Kunden sollen mit dieser Hilfe den Gipfel erreichen. In den verfügbaren Zusammenfassungen zu Hall wird immer wieder hervorgehoben, dass sein Ruf auf Verlässlichkeit beruhte. Genau das macht seine Expedition für Außenstehende attraktiv und erklärt, warum sich Menschen mit sehr unterschiedlichem Hintergrund seiner Gruppe anschließen. Scott Fischer wirkt daneben fast wie eine Gegenfigur, obwohl er im Kern dasselbe Geschäft betreibt. Mountain Madness beschreibt seine eigenen Ursprünge als Projekt aus Abenteuerlust, Gemeinschaft und dem Wunsch, andere in diese Welt mitzunehmen. Fischer gründet die Firma mit Wes Krause. Die offizielle Firmengeschichte erinnert an die Kilimandscharo-Jahre und den Drang, aus schwierigen Bergen nicht bloß private Erfolge, sondern gemeinsam erlebbare Unternehmungen zu machen. Anders als Hall trägt Fischer aber schon vor 1996 das Image des außergewöhnlich starken Hochalpinisten. Die Mountain Madness-Seite nennt K2 und Everest ohne zusätzlichen Sauerstoff und Lotse als erste amerikanische Besteigung. Der Nachruf des American Alpine Club ergänzt Broad Peak 1995, K2 1993 und seinen Ruf als Mr. Rescue. Das ist eine andere Währung als Halls organisatorische Zuverlässigkeit. Bei Hall kauft man Ordnung, bei Fischer eher die Aura des kompromisslosen Könners, der mit Kraft, Charisma und Erfahrung fast jedes Gelände beherrscht. Diese Unterschiede prägen auch die Firmenkultur. Adventure Consultants erscheint in den Rückblicken stärker durchstrukturiert, fast protokollarisch. Mountain Madness verkauft erkennbar mehr den Geist des Abenteuers, ohne deshalb weniger professionell zu sein. Die eine Firma wirkt wie ein präzise aufgebautes Hochgebirgsunternehmen, die andere wie ein Unternehmen, das aus der Persönlichkeit seines Gründers herausgewachsen ist. Für Kundinnen und Kunden heißt das 1996 nicht, dass eine Expedition vernünftig und die andere leichtsinnig wäre. Es bedeutet eher, dass man zwischen zwei Stilen wählt. Dem kalkulierten, disziplinierten Zugang eines Mannes, der seine Reputation über wiederholbare Erfolge aufgebaut hat, und dem Zugang eines Guides, dessen eigene Grenzüberschreitungen Teil seines Marktwerts geworden sind. Zu Halls Kundengruppe gehört John Krakauer. Er ist kein beliebiger Tourist, sondern Journalist der Zeitschrift Outside. In der Einleitung von Into Thin Air, zu Deutsch in eisigen Höhen, schreibt er selbst, dass ihn Outside im März 1996 nach Nepal schickte, um an einem geführten Everest-Aufstieg teilzunehmen und darüber zu schreiben. Gleichzeitig war er einer von 8 Kunden in Halls Expedition. Diese Doppelrolle ist für die spätere Erzählung entscheidend. Krakauer ist nicht bloß Beobachter, sondern Teil der Gruppe, abhängig von derselben Logistik, denselben Entscheidungen, denselben Verzögerungen. Er wird deshalb später zum wichtigsten Erzähler dieser Katastrophe, aber eben nicht als Außenstehender, sondern als Beteiligter mit Sauerstoffmaske, Müdigkeit und Schuldgefühlen. Doug Hansen bringt eine andere Art von Geschichte in dieselbe Expedition. PBS beschreibt ihn als Postangestellten aus dem Bundesstaat Washington, der seit 12 Jahren kletterte und 1995 knapp unterhalb des Gipfels umgedreht hatte. In Krakauers Text erscheint er als Postarbeiter aus Seattle, mit dem ihm am Berg eine enge Freundschaft verband. Hansen reist also nicht als reiner Neuling an, sondern als Mann, der schon einmal fast oben war und zurückkehren musste. Gerade darin liegt seine Tragik, schon vor dem Gipfeltag. Er kommt nicht nur, um einen Berg zu besteigen, sondern um ein offenes Kapitel zu schließen. Wer nach einer gescheiterten oder abgebrochenen Expedition wiederkehrt, bringt selten nur Ehrgeiz mit. Er bringt oft auch die Last des fast Erreichten mit. Yasuko Namba passt auf den ersten Blick nicht in das Klischee vom klassischen Extrembergsteiger. Gerade deshalb ist sie für diese Geschichte wichtig. PBS nennt sie eine Geschäftsfrau aus Japan. 1996 erreicht sie am Everest den letzten fehlenden Punkt ihres Seven Summits und wird damit zur zweiten Japanerin, die den jeweils höchsten Berg aller sieben Kontinente bestiegen hat. Die kommt also nicht als jemand an den Berg, der nur einmal etwas Spektakuläres ausprobieren will, sondern als erfahrene, systematisch arbeitende Höhenbergsteigerin mit einem fast vollendeten Projekt. Ihr Name erinnert daran, dass geführte Expeditionen nicht nur aus unerfahrenen Wohlhabenden bestanden. In denselben Zelten saßen Menschen mit sehr unterschiedlichem bergsteigerischem Profil. Einige mit großen Lücken, andere mit ehrgeizigen, fast abgeschlossenen Lebenszielen. Beck Weathers wiederum ist ein Pathologe aus Texas. Er reist nicht als sportliche Legende an, sondern als ehrgeiziger Amateur mit Beruf, Familie und einem Leben weit weg vom Himalaya. Solche Figuren machen das System der kommerziellen Expedition erst wirklich sichtbar. Denn Hall und Fischer führen nicht nur Profis oder nationale Elitekader, sondern Menschen, die ihre alltägliche Identität für einige Wochen hinter sich lassen und in einem extremen Umfeld auf eine Infrastruktur vertrauen, die Erfahrung teilweise ersetzt. Zur Fischerseite gehören im Kern nicht nur Scott selbst und die zahlenden Kunden, sondern auch Personen, die später für die Deutung der Katastrophe zentral werden. Der American Alpine Club nennt für seine kommerzielle Expedition zwei weitere Guides sowie Lobsang Sherpa und 8 Kunden. Adventure Consultants benennt für die andere Seite Mike Groom und Andy Harris. Außerdem wird Anatoly Bukreev ausdrücklich als Guide von Mountain Madness genannt. In der Teamstatistik von Storm Over Everest wird außerdem für Hall namentlich Serda Angdorje Sherpa sichtbar. Das ist wichtig, weil die Katastrophe von 1996 später oft wie ein Drama einiger weniger westlicher Namen erzählt wird. Tatsächlich stehen hinter beiden Expeditionen schon vor dem Gipfeltag komplexe Arbeits- und Verantwortungsstrukturen mit Guides, Sherdas, Sherpas und Kunden, die sehr unterschiedliche Rollen im selben System haben. Bukreev ist ein erfahrener Höhenbergsteiger, dessen Rolle später eine zentrale Bedeutung bekommt. Gerade weil sich an ihm die Frage entzündet, wie man Verantwortung am Everest überhaupt bewertet. Was beide Teams verbindet, ist weniger ihr Stil als der Moment, in dem sie sich befinden. Sie stehen am selben Berg, im selben Frühjahr, mit demselben Ziel, dem Gipfel. Der Weg nach oben beginnt nicht am Gipfeltag, er beginnt Wochen vorher und vor allem mit Warten. Die Expeditionen erreichen das Basislager auf etwa 5300 Metern. Dort verbringen sie Tage, manchmal Wochen, ohne dem Gipfel wirklich näher zu kommen. Nicht, weil sie nicht wollen, sondern weil der Körper es nicht zulässt. Höhe lässt sich nicht erzwingen, sie muss ausgehalten werden. Die Teams bewegen sich deshalb immer wieder nach oben und zurück. Ein erster Aufstieg, ein paar Tage höher, dann wieder runter. Später ein zweiter Versuch, etwas weiter. Dieser Rhythmus wirkt von außen wie Stillstand, ist aber entscheidend. Wer ihn überspringt, riskiert, dass der Körper schon weit unterhalb des Gipfels versagt. Währenddessen entsteht über ihnen eine Route, die es so jeden Tag neu gibt. Direkt oberhalb des Basislagers liegt der Khumbu-Eisbruch, ein Gebiet, das sich ständig verändert. Spalten öffnen sich, Eisblöcke verschieben sich, Wege verschwinden. Sherpas gehen voraus, legen Leitern über Abgründe, fixieren Seile, passen immer wieder alles an. Wer später dort durchsteigt, folgt keinem festen Weg, sondern einer Spur, die nur für diesen Moment existiert. Darüber öffnet sich das Western Kamm. Dann folgt die Lotse-Flanke, schließlich der Südsattel. Stationen, die auf Karten klar wirken, in der Realität aber vor allem eines bedeuten. Zeit, Höhe, Belastung. Und während sich alles nach oben verlagert, passiert unten etwas anderes. Im Basislager wird gewartet auf Wetterfenster, auf Stabilität, auf den richtigen Moment. Es ist kein passives Warten, es ist ein Zustand, in dem Entscheidungen vorbereitet werden, ohne dass man sie schon treffen kann. Dann kommt dieser Moment. Das Wetter öffnet sich für wenige Tage. Nicht lange genug, um Fehler auszugleichen, nur lang genug, um es zu versuchen. Die Teams steigen auf zum letzten Lager am Südsattel, knapp unter 8000 Metern. Von dort startet der Gipfelversuch in der Nacht. Stirnlampen, langsame Schritte, kaum Geräusche. Jeder bewegt sich in seinem eigenen Rhythmus, aber alle verfolgen dasselbe Ziel. Und trotzdem ist dieser Weg kein offener Versuch. Es gibt eine Grenze. Eine Uhrzeit, die festlegt, wann umgedreht werden muss. Egal, wie nah der Gipfel ist. Diese Entscheidung wird nicht oben getroffen, sondern Tage vorher. Wer dort steht, sieht den Gipfel. und muss akzeptieren, dass Nähe nichts bedeutet, wenn die Zeit dagegen läuft. Alles, was bis hier passiert ist, Wochen im Basislager, Aufstiege, Rückzüge, Vorbereitung, läuft auf diesen einen Versuch hinaus. Und auf die Frage, ob man rechtzeitig wieder umkehrt. Der Gipfeltag beginnt kurz vor Mitternacht. In der Nacht des 9. Mai 1996 bereiten sich die Teams in Camp 4 auf etwa 7900 Metern Höhe auf den Aufbruch vor. Die Temperatur liegt deutlich unter dem Gefrierpunkt, der Wind ist wechselhaft und jeder Handgriff dauert länger als gewohnt. Sauerstoffsysteme werden überprüft, Masken angepasst, Flaschen angeschlossen. Kleidung wird mehrfach kontrolliert, weil jede freiliegende Stelle in dieser Höhe innerhalb kurzer Zeit Erfrierungen riskieren kann. Schlaf gibt es kaum. Die meisten liegen in ihren Zelten, ruhen, warten, trinken, versuchen, den eigenen Zustand stabil zu halten. Der Aufbruch erfolgt in der Nacht zum 10. Mai. John Krakauer beschreibt, dass seine Gruppe kurz vor Mitternacht aufbricht. Stirnlampen markieren die Linie der Bergsteiger, die sich langsam vom Südsattel nach oben bewegen. Jeder Schritt ist bewusst gesetzt, das Tempo niedrig. Die Atmung kontrolliert über die Sauerstoffmaske. In dieser Phase funktioniert alles noch so, wie es gedacht ist. Guides gehen voraus oder bewegen sich innerhalb der Gruppe. Sherpas unterstützen, die Kunden folgen entlang der Fixseile. Der Weg ist bekannt, die Route vorbereitet, die Erwartung klar. Bereits in den ersten Stunden zeigt sich jedoch, dass dieser Tag nicht vollständig nach Plan verlaufen wird. Krakauer berichtet, dass sich die Gruppe langsamer bewegt als erwartet. Der Aufstieg in dieser Höhe ist nie schnell, aber Verzögerungen beginnen früh Wirkung zu zeigen, weil sie sich über den gesamten Tag fortsetzen. Einzelne Bergsteiger müssen häufiger pausieren, Sauerstoffsysteme werden überprüft, kleine Probleme kosten Zeit, die später fehlt. Ein entscheidender Punkt ist der sogenannte Balcony, eine flachere Passage auf etwa 8400 Metern Höhe, an der viele Teams kurz anhalten, um Sauerstoffflaschen zu wechseln und sich neu zu orientieren. Krakauer erreicht diesen Punkt in den frühen Morgenstunden. Dort zeigt sich, dass sich mehrere Expeditionen gleichzeitig auf derselben Route bewegen. Die Folge ist kein Chaos, sondern ein langsames Verdichten. Mehr Menschen auf derselben Linie bedeutet mehr Stopps, mehr Warten, mehr kleine Unterbrechungen. Scott Fischers Team bewegt sich parallel auf derselben Route. Anatoli Bukreev ist ohne zusätzlichen Sauerstoff unterwegs und kann sich dadurch schneller bewegen als viele andere. Genau diese Unterschiede im Tempo führen dazu, dass sich die Gruppen nicht als geschlossene Einheiten bewegen, sondern auseinanderziehen. Einige sind weiter vorne, andere bleiben zurück. Entscheidungen lösen sich voneinander. Oberhalb des Balcony führt der Weg weiter zum Südgipfel und dann entlang eines schmalen Grates zum höchsten Punkt. Hier liegt eine der technisch anspruchsvolleren Stellen der Route, die Felsstufe, die später als Hillary Step bekannt wird. Diese Passage befindet sich etwa auf 8790 Metern Höhe und erfordert, dass Bergsteiger einzeln über eine steile, felsige Stelle klettern, gesichert an Fixseilen. Als die ersten Bergsteiger den Hillary Step erreichen, ist die Fixseilsicherung noch nicht vollständig eingerichtet. Krakauer beschreibt, dass es zu Verzögerungen kommt, weil Seile erst noch angebracht werden müssen. Es bildet sich eine Warteschlange. Krakauer beschreibt, dass sich an dieser Stelle über eine Stunde Verzögerung aufbaut. Bergsteiger stehen in großer Höhe, gesichert, aber bewegungslos oder nur langsam vorankommend. In dieser Höhe bedeutet das nicht nur verlorene Zeit, sondern direkt verlorene Reserven. Jede Minute Stillstand verbraucht Sauerstoff und Kraft, ohne dass man den Abstieg näher kommt. Muskeln kühlen aus, die Konzentration lässt nach und selbst einfache Bewegungen müssen wieder bewusst angestoßen werden. Stillstand ist hier kein neutraler Zustand. Diese Verzögerung wirkt sich direkt auf den Zeitplan aus. Als Umkehrzeit sind im Vorfeld unterschiedliche Werte im Umlauf, meist zwischen 13 und 14 Uhr, ohne dass sie an diesem Tag als klare Grenze durchgesetzt werden. Während sich viele noch unterhalb oder in der Nähe dieser Schlüsselstelle befinden, erreichen erste Bergsteiger bereits den Gipfel. Krakauer gibt an, dass er den höchsten Punkt gegen 13 Uhr erreicht. Zu diesem Zeitpunkt bewegen sich andere noch im Aufstieg, obwohl das Zeitfenster für einen sicheren Abstieg bereits kritisch wird. Doug Hansen gehört zu denen, die sich in dieser Phase noch im Aufstieg befinden. Krakauer beschreibt ihn als erschöpft, aber entschlossen weiterzugehen. Hansens Scheitern in der Vorjahressaison wirkt sich auf seine Entscheidung aus, weiterzugehen, obwohl sich der Zeitplan bereits verschiebt. Rob Hall bleibt bei ihm, unterstützt ihn und trifft Entscheidungen, die nicht nur technisch, sondern auch persönlich geprägt sind. Yasuko Namba erreicht den Gipfel ebenfalls am 10. Mai. Sie ist damit die zweite Japanerin, die die Seven Summits vollständig bestiegen hat. Ihr Aufstieg ist das Ergebnis eines langen, systematischen Projekts, das an diesem Punkt formal abgeschlossen ist. Backwaters befindet sich zu diesem Zeitpunkt ebenfalls in großer Höhe, kämpft jedoch bereits mit körperlichen Problemen, darunter Sehprobleme, die später entscheidend werden. Parallel dazu bewegen sich auch Mitglieder von Fischers Expedition Richtung Gipfel. Scott Fischer selbst erreicht den höchsten Punkt, ebenso mehrere seiner Kunden. Die Gruppen sind in diesem Moment nicht klar voneinander getrennt. Bergsteiger verschiedener Expeditionen begegnen sich, überholen sich oder warten gemeinsam an denselben Engstellen. Aus der geplanten Struktur wird ein Geflecht aus parallelen Bewegungen. Mit jedem Schritt nach oben verschiebt sich die Ausgangslage. Die Zeit, die für den Aufstieg benötigt wird, reduziert die Reserven für den Abstieg. Die Sauerstoffflaschen werden verbraucht, die Kräfte nehmen ab. Entscheidungen entstehen unter Bedingungen, die sich seit dem Start in der Nacht kontinuierlich verschlechtert haben. Der Gipfel ist für viele erreichbar, aber der Weg dorthin hat bereits mehr gekostet als geplant. In dieser Phase ist noch nichts endgültig entschieden. Die meisten erreichen den Gipfel oder stehen kurz davor und der Ablauf wirkt weiterhin kontrollierbar. Die Struktur der Expedition ist noch vorhanden, die Gruppen sind größtenteils noch erkennbar und die Entscheidungen wirken noch einzeln nachvollziehbar. Gleichzeitig liegt in genau diesen Stunden bereits die Grundlage für das, was später nicht mehr aufgefangen werden kann. Die Verzögerungen entstehen schrittweise und werden erst sichtbar, als sie sich nicht mehr ausgleichen lassen. Die entscheidende Zahl des Tages lautet 14 Uhr. Bis dahin sollen die Kunden und Kunden umgedreht sein, unabhängig davon, ob sie den Gipfel erreicht haben oder nicht. Diese Regel ist kein Ritual und keine pädagogische Vorsichtsmaßnahme. Sie ergibt sich aus der Logik des Berges. Wer erst am Nachmittag auf dem höchsten Punkt steht, steigt in der kritischen Phase des Tages wieder ab. Mit weniger Sauerstoff, weniger Kraft, mehr Kälte und einer Reststrecke, die im Kopf oft kleiner wirkt, als sie tatsächlich ist. Genau deshalb ist die Umkehrzeit im Höhenbergsteigen so wichtig. Sie trennt nicht Erfolg von Scheitern, sondern kalkulierbares Risiko von einer Lage, in der kaum noch Reserven vorhanden sind. Am Morgen des 10. Mai 1996 läuft diese Grenze schon früh an. Die Teams haben Zeit am Balcony verloren. Später kostet die nicht rechtzeitig vorbereitete Fixseilsicherung am Hillary Step weitere Minuten, die in dieser Höhe keine Nebensache mehr sind. Krakauer beschreibt den Aufstieg deshalb nicht als ein einzelnes dramatisches Stocken, sondern als Summe aus Verzögerungen, die sich aufstauen. Ein Stopp hier, ein Wechsel dort, Warten am Seil, langsameres Gehen als geplant. Jeder einzelne dieser Momente ist beherrschbar. Zusammen verschieben sie den ganzen Tag. Als Krakauer den Gipfel erreicht, ist es bereits spät genug, um den Abstieg ernst zu nehmen. Er ist damit noch immer vor einigen anderen unterwegs, aber längst nicht mehr in einem komfortablen Zeitfenster. Hinter ihm bewegen sich weiterhin Kundinnen und Kunden von Hall und Fischer nach oben. Zu diesem Zeitpunkt hat sich die Ordnung der Nacht bereits verändert. Die Gruppen existieren formal weiter, aber sie sind auf dem Berg auseinandergezogen. Einige stehen auf dem Gipfel, andere warten noch an Engstellen, wieder andere steigen mühsam von Südgipfel heran. Ein Team ist in dieser Höhe kein kompakter Körper mehr, sondern eine Linie aus Einzelnen, die noch zusammengehören, ohne sich jederzeit gegenseitig helfen zu können. Für Doug Hansen macht seine Vorgeschichte jede Entscheidung am 10. Mai schwer. Rob Hall weiß das. Er kennt Hansen vom Vorjahr, kennt seine Motivation, seine Zähigkeit und auch den psychologischen Druck, der auf diesem zweiten Versuch liegt. Hall ist normalerweise der geordnete, kontrollierte Expeditionsleiter, der Regeln setzt und seine Kundschaft innerhalb dieser Regeln zum Gipfel bringen will. Am 10. Mai beginnt sich diese Rolle zu verschieben. Je näher Hansen dem Gipfel kommt, desto schwerer wird es für Hall, die Regel der Umkehrzeit gegen die konkrete Person durchzusetzen, die er schon einmal knapp scheitern sah. Das Problem liegt nicht darin, dass Hall die Regel vergessen hätte. Das Problem liegt darin, dass Regeln am Berg plötzlich Gesichter bekommen. Guides sind in einem kommerziellen Setting nicht nur Bergführer, sondern gleichzeitig Dienstleister und letzte Sicherheitsinstanz. Sie sollen den Gipfelerfolg ermöglichen und im selben Moment Entscheidungen durchsetzen, die diesen Erfolg verhindern können. Diese doppelte Erwartung wird am Everest nicht aufgelöst. Sie wird im kritischen Moment ausgetragen. Ähnlich, wenn auch mit anderen Voraussetzungen, zeigt sich diese Lage bei Yasuko Namba. Für sie ist der Everest der letzte fehlende Gipfel ihres Seven Summits Projekts. Auch sie steht nicht einfach in einer anonymen Schlange zum Gipfel, sondern an einem Punkt, auf den ein langes System persönlicher Planung zuläuft. Namba ist erfahren, diszipliniert und kein unvorbereiteter Abenteuerkauf. Gerade das macht die Situation heikel. Wer weiß, wie viel Vorbereitung, Geld, Reisen und frühere Besteigungen in diesem Moment stecken, nimmt den Gipfel nicht als austauschbare Etappe wahr. Er ist das Ende einer langen Linie. Aufzugeben, wenn der höchste Punkt fast greifbar wirkt, verlangt dann eine andere Form von Härte als der Aufstieg selbst. Scott Fischer steht zur gleichen Zeit vor einem ähnlichen, aber anders gelagerten Problem. Er ist in erster Linie der Mann, der seine eigene Expedition verkörpert. Wenn Hall für Struktur und planvolles Führen steht, dann steht Fischer für Stärke, Erfahrung und das Image des Bergsteigers, der auch unter schwierigsten Bedingungen nach oben kommt. Bukreev schildert in seinem Bericht, dass Fischer an diesem Tag deutlich langsamer wirkt als erwartet und schon im Aufstieg Zeichen von Erschöpfung zeigt. Das ist nicht nur ein körperlicher Zustand. Für einen Expeditionsleiter wie Fischer hängt darin auch seine Autorität. Wer seine Expedition über Jahre mit der eigenen bergsteigerischen Potenz verkauft, erlebt einen solchen Tag anders als ein Kunde. Umkehren ist dann nicht bloß eine technische Entscheidung, sondern auch ein Bruch mit dem Bild, das man selbst verkörpert. Anatoli Bukreev bewegt sich in diesem Gefüge anders als viele andere. Gerade deshalb erlebt er denselben Tag nicht im selben Rhythmus. Er ist häufig voraus, trifft andere Entscheidungen über Tempo und Position und urteilt später entsprechend anders über Verantwortung, Hilfspflicht und Fehlverhalten. Schon an diesem Punkt lässt sich erkennen, warum es nach der Katastrophe zu so einem heftigen Deutungskampf kommen wird. Wer denselben Berg zur selben Zeit erlebt, erlebt noch lange nicht dieselbe Situation. Beck Weathers gerät ebenfalls in jene Zone, in der individuelles Versagen und systemische Logik ineinandergreifen. Seine Sehprobleme verschärfen sich in Gipfelnähe massiv. Er kann nicht einfach weitergehen, aber auch nicht unabhängig und sicher absteigen. In einer niedrigeren Höhe wäre so etwas eine ernsthafte Störung. Oberhalb von 8000 Metern wird daraus eine Lage, die den Ablauf belastet, weil jede Hilfe Zeit, Kraft und zusätzliche Entscheidungen erfordert. Aus dem geplanten Ablauf mit Guide, Kunde, Route und Rückkehr werden plötzlich kleine Inseln von Verantwortung. Wer bleibt bei wem? Wer geht weiter? Wer steigt ab? Wer wartet? Damit ist der Kipppunkt des Tages erreicht. Nicht in Form eines einzelnen Befehls oder eines großen Fehlers, sondern als schleichende Auflösung eines Plans. Die Umkehrzeit ist bekannt. Die Gründe für sie sind bekannt. Die Überschreitung ist für alle sichtbar. Und trotzdem kehrt kaum jemand konsequent um. Das hat mehrere Ursachen, die sich gegenseitig verstärken. Da ist zunächst die einfache Tatsache der Nähe. Der Gipfel liegt jetzt nicht mehr in weiter Ferne, sondern oft nur noch 1-2 Stunden entfernt. Wer Wochen akklimatisiert, durch den Eisbruch gegangen, an Fixseilen aufgestiegen und bis hierher gekommen ist, erlebt diese Distanz nicht mehr abstrakt. Sie wirkt klein. Gleichzeitig fühlt sich der bereits geleistete Aufwand wie ein Argument an, weiterzugehen, nicht umzukehren. Im Nachhinein lässt sich das leicht als Fehlentscheidung benennen. In der Situation selbst erscheint es vielen als letzter, nötiger Schritt. Hinzu kommt die Gruppendynamik. Solange alle nach oben gehen, verstärkt sich die Bewegung gegenseitig. Niemand möchte derjenige sein, der vor dem Gipfel stoppt, während andere weitergehen. Auf dem Everest 1996 entsteht daraus kein heroischer Rausch, sondern eher eine zähe, stille Form des Nachgebens. Man sieht andere weitersteigen, hört keine eindeutige kollektive Umkehrentscheidung, kennt die Verzögerungen, unterschätzt aber ihre Folgen. Wer in dieser Lage steht, denkt nicht automatisch in ganzen Nachtverläufen, Wettermodellen und Rettungsketten. Man denkt häufig in der nächsten halben Stunde. Noch bis zum Gipfel, noch bis zur nächsten Felsstufe, noch bis zur Stelle, an der man neu entscheidet. Der Sauerstoffmangel tut sein Übriges. John West beschreibt in seiner Geschichte der Höhenphysiologie sehr klar, wie Sauerstoffmangel Wahrnehmung, Reaktionsfähigkeit und Urteilsvermögen beeinträchtigt. Genau diese Einschränkung macht den Everest so perfide. Der Berg verlangt in extremer Höhe gute Entscheidungen von Menschen, deren Fähigkeit zu guten Entscheidungen bereits angegriffen ist. Die Umkehrzeit verliert dadurch nicht ihren Sinn, sondern ihre Durchsetzungskraft. Sie ist rational richtig, trifft aber auf Körper und Köpfe, die nicht mehr im selben Maß rational arbeiten wie im Basislager. Rob Hall bleibt deshalb länger bei Hansen, als es der Plan vorsieht. Fischer steigt später und langsamer als gedacht. Andere Kundinnen und Kunden erreichen den Gipfel zu Uhrzeiten, die in einem streng geführten System längst Alarm auslösen müssten. Der Tag gerät dadurch nicht sofort außer Kontrolle. Das ist das Tückische. Noch immer wirkt vieles lösbar. Der Himmel ist zu diesem Zeitpunkt nicht bereits zum totalen Feind geworden. Die Route ist noch da, Funkkontakt besteht, Einzelne steigen bereits wieder ab. Gerade weil die Lage noch nicht wie Katastrophe aussieht, bleibt die Bereitschaft groß, das Problem als verspäteten, aber noch beherrschbaren Gipfeltag zu lesen. Krakauer registriert diesen Widerspruch sehr genau. Als er den Gipfel verlässt, weiß er, dass die Stunde spät ist. Gleichzeitig beschreibt er die eigentliche Tragweite dieses späten Gipfelerfolgs nicht als einen Moment plötzlicher Erkenntnis, sondern als etwas, das sich erst auf dem Rückweg voll entfaltet. Darin liegt die Härte des 10. Mai. Der Berg setzt den Preis nicht am Gipfel fest, sondern in der Zeit danach. Wer oberhalb der Umkehrzeit noch steigt, nimmt einen Kredit auf, den er nur im Abstieg zurückzahlen kann. Und dieser Abstieg beginnt nun für fast alle unter Bedingungen, die schon beschädigt sind. Noch ist der Wind nicht das Hauptproblem, noch liegt die Gefahr nicht in einem vollständig entgrenzten Weiß. Noch lassen sich Namen, Positionen und Entscheidungen einigermaßen zuordnen. Aber von hier an ist nichts mehr im Vorteil, nur weil es einmal geplant war. Am frühen Nachmittag des 10. Mai ist der Gipfel erreicht. John Krakauer steht um 13.12 Uhr auf dem höchsten Punkt des Everest. Bukreev ist bereits früher oben gewesen, Halls und Fischers Kundinnen und Kunden verteilen sich zu diesem Zeitpunkt noch zwischen Gipfelgrat, Südgipfel und den letzten Seillängen darunter. Der Tag, der nach Plan schon in den Rückweg hätte kippen müssen, ist noch immer ein Aufstiegstag. Diese Verschiebung wirkt zunächst nur wie eine Verspätung, in Wirklichkeit verändert sie den gesamten Berg. Wer jetzt erst oben ankommt, trägt die ganze Route zurück ins Dunkel. Krakauer beginnt den Abstieg kurz nach seinem Gipfelaufenthalt. Als er gegen 15 Uhr den Südgipfel erreicht, sieht der Berg bereits anders aus als noch wenige Stunden zuvor. Über dem Lhotse ziehen Nebelfetzen auf, das Licht wird flacher, Schnee setzt ein. In seinem Bericht beschreibt er diesen Wechsel ohne Pathos, fast trocken, und gerade deshalb trifft er so hart. Bis dahin hatte das Wetter freundlich genug ausgesehen, um die eigenen Verspätungen noch als handhabbar zu lesen. Jetzt verliert der Tag diese Nachsicht. Wer am Everest auf gutes Wetter vertraut, braucht Sicht, Kontrast und eine Route, die sich klar im Gelände abzeichnet. Mit dem einsetzenden Schneefall beginnt genau das zu verschwinden. Gleichzeitig nimmt die körperliche Kontrolle weiter ab. Viele berichten aus dieser Phase von zunehmender Gleichgültigkeit gegenüber Kälte und Erschöpfung. Ein typisches Zeichen schwerer Unterkühlung. Entscheidungen werden langsamer, Bewegungen unsicherer und selbst das einfache Gehen erfordert zunehmend bewusste Anstrengung. Die Gruppe zerfällt dabei nicht in einem großen dramatischen Moment, sondern in mehreren kleinen, die sich nacheinander nicht mehr zusammenführen lassen. Hall bleibt mit Doug Hansen weit oben. Andy Harris befindet sich im Bereich des Südgipfels und der dort deponierten Sauerstoffflaschen. Mike Groom steigt mit Yasuko Namba ab. Neil Beidleman versucht, die Kundschaft von Mountain Madness zusammenzuhalten. Scott Fischer ist selbst noch hoch am Berg und längst nicht mehr in dem Zustand, den seine Rolle als Expeditionsleiter eigentlich verlangen würde. Lobsang ist mit Fischer beschäftigt. Bukreev erreicht Camp 4 nach eigenem Bericht gegen 17 Uhr. Was als zwei geführte Expeditionen begonnen hat, ist zu diesem Zeitpunkt längst kein geordneter Verbund mehr, sondern eine Reihe voneinander getrennter Bewegungen auf derselben Route. Zu diesem Zeitpunkt lässt sich die Lage nur noch in einzelnen Punkten greifen. Hall sitzt mit Hansen hoch am Südgipfel fest. Die Gruppe um Beidleman befindet sich knapp oberhalb von Camp 4 auf dem Südsattel. Bukreev ist bereits im Lager. Fischer kämpft weiter oben am Grat mit dem Abstieg. Dieselbe Route verbindet diese Position, aber sie verbindet sie nicht mehr praktisch. Eines der folgenreichsten Missverständnisse diesen Nachmittags betrifft den Sauerstoff am Südgipfel. Harris funkt Hall, die dort gelagerten Flaschen seien leer. Krakauer schildert später, wie er selbst zusammen mit Mike Groom feststellt, dass dort durchaus volle Flaschen vorhanden sind. Harris bleibt bei seiner Einschätzung. Groom versucht noch während des Abstiegs, Hall per Funk zu erreichen und die Informationen zu korrigieren, kommt aber zunächst nicht durch. Das ist kein Randdetail. Hier wird aus einem technischen Problem ein konkretes Schicksal. Hall geht davon aus, dass oberhalb des Südgipfels kein brauchbarer Sauerstoff mehr auf ihn wartet. Unter dieser Annahme entscheidet er, bei Hansen zu bleiben und ihn ohne gesicherte Reserve nach unten zu bringen. Erst kurz vor 17 Uhr gelingt es Groom, die Nachricht durchzugeben, dass am Südgipfel doch volle Flaschen liegen. Da ist Hall mit Hansen bereits in einer Lage, aus der sich nichts mehr so schnell korrigieren lässt. Während Hall und Hansen oberhalb des Hillary Step festhängen, verschärft sich auf dem Rückweg für andere ein zweites Problem: Orientierung. Auf einem klaren Tag ist der Weg zum Südsattel schwierig genug, aber er bleibt lesbar. Im Schneefall und bei abnehmendem Licht verändert sich das sofort. Die Route verengt sich nicht nur technisch, sie verliert auch ihr Gesicht. Grate, Schneefelder, Flanken und Wegspuren gehen ineinander über. Krakauer beschreibt an einer Stelle, dass zwischen ihm und dem Zelt nur noch wenige hundert Fuß liegen, diese aber im Whiteout nur zeitweise sichtbar sind. In dieser Höhe reichen wenige Meter Fehlentscheidung, um von der eigentlichen Linie abzukommen. Der Berg verlangt also weiterhin Genauigkeit, während er zugleich die Bedingungen vernichtet, unter denen diese Genauigkeit noch möglich wäre. Beidleman versucht auf dem Rückweg seine Gruppe zusammenzuhalten, in der längst nicht mehr nur seine eigenen Leute gehen. Mike Groom ist dabei, Yasuko Namba, Beck Weathers, einige Kunden von Fischer, zwei Sherpas. Um etwa 18.45 Uhr ist diese Gruppe nur noch ungefähr 200 vertikale Fuß vom Camp 4 entfernt. Das klingt, als sei das Schlimmste vorbei, aber gerade an dieser Stelle kippt die Lage vollends. Krakow beschreibt, dass der Sturm in diesem kurzen Moment in eine Form umschlägt, die er selbst als voll entwickelte Hurricane-Stärke wahrnimmt. Die Sicht fällt auf unter 20 Fuß, also etwa 6 Meter. Beidleman wählt eine vorsichtige Linie, um einen gefährlichen, steileren Eisabschnitt zu vermeiden und führt die Gruppe weiter über den Südsattel. Als sie die flachere Fläche erreichen, ist die Richtung zu den Zelten im Whiteout nicht mehr eindeutig zu bestimmen. Sie stehen also fast im Lager und finden es trotzdem nicht. Ab diesem Punkt wird die Nacht nicht mehr als Abstieg erlebt, sondern als Suchen. Die Gruppe taumelt stundenlang über den Südsattel, erschöpft, unterkühlt, teils mit leeren oder fast leeren Sauerstoffsystemen. Einige Stirnlampen funktionieren kaum noch. Weathers und Namba können nur noch gestützt gehen. Die Orientierung bricht nicht ab, weil plötzlich jede Erkenntnis verschwindet, sondern weil Wissen unter diesen Bedingungen nicht mehr ausreicht. Man weiß ungefähr, wo das Lager liegen müsste. Man findet es trotzdem nicht. Das ist der Punkt, in dem ein geplanter Gipfeltag endgültig seine Form verliert. Niemand handelt mehr innerhalb eines Rahmens. Jeder Versuch, Ordnung herzustellen, verbraucht weitere Kraft. Auch auf Fischers Seite verdeutlicht sich diese Entgrenzung. Fischer selbst ist tief erschöpft und kommt nur langsam herunter. Lobsang bleibt bei ihm, bis weitere Bergsteiger aus dem Sturm auftauchen. Bougrave ist zu diesem Zeitpunkt bereits unten im Lager und in einer ganz anderen Position als die meisten anderen Guides. Nicht mehr mitten in der Linie des Abstiegs, sondern als einer der wenigen, die von unten überhaupt noch etwas unternehmen können. Gerade daraus wird später ein zentraler Konfliktpunkt zwischen Krakauer und Bougrave. Für den Verlauf des Abends zählt zunächst etwas anderes. Die Gruppen erleben denselben Sturm, aber nicht aus derselben Position. Einige stehen blind im Whiteout knapp oberhalb der Zelte. Andere sitzen hoch am Berg fest. Wieder andere sind bereits unten und versuchen, aus Funksprüchen und fragmentarischen Meldungen überhaupt zu begreifen, wo sich wer noch befindet. Zu diesem Zeitpunkt ist die Katastrophe nicht mehr eine Frage einzelner Fehlentscheidungen, sie ist ein Zustand. Die Umkehrzeit ist weit überschritten, der Sauerstoff knapp, die Gruppen auseinandergerissen, die Sicht fast verschwunden. Die Logistik, die den Everest als geführten Berg handhabbar machen sollte, ist noch vorhanden. Zelte, Funkgeräte, Sauerstoffdepots, Seile. Aber sie reicht nicht mehr aus, um diese Nacht wieder in einen planbaren Ablauf zu verwandeln. Der Kontrollverlust kommt nicht mit einem Knall. Er setzt sich fest, Schritt für Schritt, bis jede Bewegung nur noch dazu dient, nicht sofort stehen zu bleiben. Und genau in diesem Zustand bleibt der Berg nun zurück. Nicht als Gipfel, sondern als eine Reihe voneinander getrennter Menschen in derselben Kälte. Am späten Nachmittag des 10. Mai hat der Berg aufgehört, eine gemeinsame Route zu sein. Von unten sieht das vielleicht noch immer aus wie ein einziger Grat mit ein paar verstreuten Lampen und Funkstimmen. Oben ist daraus längst etwas anderes geworden. Hall und Hansen sitzen immer noch oberhalb des Hillary Step fest. Harris befindet sich im Bereich des Südgipfels und der dort deponierten Sauerstoffflaschen. Groom steigt mit Namba ab. Beidleman versucht, eine gemischte Gruppe über den Südsattel ins Lager zu bringen. Scott Fischer kommt weit hinter seinem eigenen Zeitplan vom Gipfel herunter. Dieselbe Nacht läuft für alle, aber sie läuft für niemanden gleich. Für Hall und Hansen verdichtet sich die Katastrophe in wenigen Funksprüchen. Um 16.30 Uhr meldet Hall nach unten, dass Doug keinen Sauerstoff mehr hat und nicht mehr vorankommt. Um 16.41 Uhr funkt er erneut und bittet dringend um Hilfe. Oberhalb des Hillary Step steht kein dramatisches Endbild, sondern ein technisches und körperliches Versagen, das sich ineinander schiebt. Hansen ist zu erschöpft, um allein abzusteigen. Hall kann ihn ohne zusätzlichen Sauerstoff nicht einfach herunterbringen und die Informationen über die deponierten Flaschen am Südgipfel sind widersprüchlich. Harris hält die Flaschen für leer. Groom weiß, dass dort volle Zylinder liegen, bekommt seine Korrektur per Funk aber zunächst nicht durch. Hall bleibt deshalb bei Hansen, statt sofort zum Südgipfel abzusteigen und Gas zu holen. Um 17.30 Uhr steigt Harris allein mit Sauerstoff und Wasser nach oben zu den beiden. Um 17.57 Uhr meldet Hall, dass sie immer noch am Hillary Step festhängen. In wenigen Stunden ist aus einer verspäteten Rückkehr eine Lage geworden, in der drei Männer auf demselben Grat stehen und doch keiner den anderen wirklich herausbekommt. Scott Fischer kämpft zur gleichen Zeit mit einem anderen Absturz, einem langsamen. Er hat den Gipfel erst spät erreicht, gegen 15.45 Uhr, und wirkt schon im oberen Bereich der Südostroute massiv erschöpft. Boukreev beschreibt, dass Fischer sich nur noch zäh bewegt, Lobsang bleibt bei ihm. Der Unterschied zu Hall und Hansen liegt zunächst nur im Bild, nicht in der Gefahr. Dort oben sitzt kein Kunde, der nicht mehr kann, sondern ein Expeditionsleiter, der seine eigene Rolle nicht mehr ausfüllt. Fischer war am Everest die Verkörperung von Kraft und Souveränität. Jetzt kommt er selbst nicht mehr vom Berg. Irgendwann zwingt der Lobsang weiter nach unten. Auch das ist eine Form des Alleinseins. Nicht aufgegeben zu werden, sondern den anderen vorzuschicken, weil neben der eigenen Erschöpfung noch immer das Wissen steht, dass wenigstens einer zurückkommen muss. Unterhalb davon verliert die Beidelmann-Gruppe den Berg auf eine andere Weise. Gegen 18.45 Uhr ist sie nur noch ungefähr 200 vertikale Fuß vom Camp 4 entfernt. Das klingt wie das Ende der Gefahr, beinahe wie die letzte kurze Strecke vor einem Zelt, einem Kocher, einem Schlafsack. Tatsächlich beginnt hier die Nacht, in der die Orientierung endgültig abreißt. Wind und Schnee löschen jede Kontur aus. Beidelmann versucht, eine sichere Linie zu halten und den gefährlichen Rand des Geländes zu meiden, führt die Gruppe aber damit über den flachen Teil des Südsattels, wo im Whiteout plötzlich nicht mehr zu erkennen ist, wo genau die Zelte stehen. Weathers und Namba können zu diesem Zeitpunkt kaum noch aus eigener Kraft gehen. Einige werden gestützt, andere taumeln. Alle wissen, dass das Lager in der Nähe sein muss. Niemand findet es. Dass man dem Ziel so nahe ist und es trotzdem verfehlt, macht aus diesem Abschnitt eine fast absurde Form der Verlorenheit. Was dann auf dem Südsattel geschieht, hat mit Bergsteigen nur noch am Rand zu tun. Die Gruppe irrt im Sturm umher, bis Bewegungen kaum mehr möglich sind. Schließlich setzen oder legen sich mehrere Menschen in den Schnee, nicht weil das ein Plan wäre, sondern weil sie nicht mehr weiterkommen. Yasuko Namba liegt dort. Beck Weathers liegt dort. Mike Groom ist dort. Beidelmann, Sandy Pittman, Charlotte Fox, Tim Madsen und andere. Der Berg hat in diesem Moment jede Rangordnung verbraucht. Kundin, Guide, Journalist, berühmter Name, unbekannter Name. Im Whiteout zählt nur noch, wer noch stehen, sehen, gehen oder sprechen kann. Boukreev, inzwischen im Lager, ist einer der wenigen, die von unten überhaupt noch etwas unternehmen können. Noch in derselben Nacht geht er mehrfach zurück in den Sturm, um Menschen zu suchen, die noch irgendwo oberhalb der Zelte im Schnee liegen. Wen er findet und wer sich noch bewegt, ist zu diesem Zeitpunkt nicht klar. Klar ist nur, dass die Nacht nicht mehr aus einer Linie besteht, sondern aus Inseln, einer Gruppe auf dem Südsattel, Hall hoch oben am Südgipfel, Fischer tiefer am Grat, einzelne Sherpas und Guides dazwischen. Dazu der Funk, der noch verbindet und gleichzeitig schon nicht mehr ausreicht. Für Hall zieht sich die Nacht noch weiter zusammen. Um 4.43 Uhr am Morgen des 11. Mai meldet er sich vom Südgipfel. Er hat die Nacht überlebt. Hansen, sagt er, sei gone. Harris sei nicht bei ihm. Sein Sauerstoffregler ist mit Eis zugesetzt. Er atmet zu diesem Zeitpunkt nicht aus der Flasche. Erst gegen 9 Uhr bekommt er die Maske wieder in Gang. Da sind Hände und Füße bereits schwer erfroren. Und er sagt selbst, dass seine Beine nicht mehr richtig funktionieren. Unten versucht man, aus Funksprüchen und Hoffnung noch eine Rettung zu machen. Gegen 9.30 Uhr steigen Ang Dorje und Lakpa Shiri mit heißem Tee und zusätzlichem Sauerstoff von Camp 4 nach oben. Gegen 15 Uhr müssen sie umkehren, noch immer rund 700 Fuß unter Hall. Der Wind ist zu stark, die Kälte zu extrem. In diesen Stunden spricht Hall über Satellitentelefon noch mit seiner Frau Jen Arnold in Neuseeland. Die Verbindung hält, aber sie bringt ihn nicht herunter. Damit liegen die Schicksale dieser Nacht nebeneinander, ohne sich noch einmal zu einer gemeinsamen Geschichte fügen zu lassen. Hall bleibt oben, Hansen ist verschwunden, Harris kommt nicht zurück. Fischer ist noch irgendwo am Berg, allein mit seiner Erschöpfung. Auf dem Südsattel liegen Menschen im Schnee, die eben noch fast im Lager waren. Unten versucht man, Namen gegen Sturm und Höhe zusammenzuhalten. Es gibt noch Funk, noch Bewegung, noch Entscheidungen. Aber der Berg folgt längst keinem Plan mehr. Als am Morgen des 11. Mai das Licht zurückkommt, ist nicht sofort klar, wer überhaupt noch lebt. Im Camp 4 sitzen Menschen in Zelten, die selbst kaum mehr funktionieren und versuchen, Namen zu zählen. Die Nacht hat keine saubere Bilanz hinterlassen. Sie hat Gruppen zerrissen, Funkkontakte abgebrochen, einzelne zurückgelassen und andere irgendwie bis ins Lager gespült. Was jetzt beginnt, ist keine Heldengeschichte des Wiederauftauchens, sondern eine Bestandsaufnahme unter Schock. Beck Weathers und Yasuko Namba liegen noch immer draußen im Schnee. Rob Hall lebt zu diesem Zeitpunkt noch hoch oben am Südgipfel. Scott Fischer ist ebenfalls noch am Berg. Andy Harris fehlt. Dak Hansen ist verschwunden. Für die Gruppe auf dem Südsattel ist das Überleben zunächst eine Frage von Minuten und Beweglichkeit. In der Nacht haben Neil Beidleman, Mike Groom, Charlotte Fox, Tim Madsen, Sandy Pittman und andere versucht, überhaupt wieder eine Richtung zu finden. Bougreev geht schließlich mehrfach aus dem Lager zurück in den Sturm. Nach den Rekonstruktionen von Storm over Everest und Charlotte Foxes Bericht holt er Pittman, Fox und Madsen in getrennten Anläufen ins Lager zurück, während Beidleman und Groom bereits völlig erschöpft sind. Yasuko Namba und Beck Weathers bleiben zunächst draußen zurück, weil sie als kaum noch rettbar eingeschätzt werden. Das ist einer der grausamsten Punkte dieser Nacht. Nicht, weil jemand gleichgültig wäre, sondern weil die Kräfte so weit verbraucht sind, dass Rettung selbst zu einer Rechenaufgabe aus Restwärme, Restlicht und Restatem wird. Yasuko Namba kommt nicht zurück. Nur wenige Meter von anderen entfernt, die später noch ins Lager gebracht werden. Das macht ihren Tod so schwer erträglich. Sie war am Gipfel. Sie hatte ihr Seven Summits Projekt vollendet. Und am Ende reicht selbst die Nähe zu den Zelten nicht mehr aus. Namba stirbt an Erschöpfung, Kälte und den Bedingungen dieser Nacht auf dem Südsattel. In vielen späteren Erinnerungen bleibt sie die stille Gegenfigur zu allem, was am Everest über Rekorde und Leistung erzählt wird. Nicht, weil sie schwach gewesen wäre, sondern weil der Berg an diesem Punkt keinen Unterschied mehr zwischen Erfolg und Zusammenbruch macht. Beck Weathers dagegen kehrt zurück, obwohl praktisch niemand mehr damit rechnet. Nachdem man ihn zusammen mit Namba für verloren hält, kommt er später am 11. Mai wieder zu Bewusstsein und geht aus eigener Kraft Richtung Lager. Krakauer beschreibt dieses Wiederauftauchen als etwas, das selbst für die Umstehenden kaum fassbar ist. Weathers ist schwer unterkühlt, schwer erfroren und körperlich bereits massiv geschädigt. Dass er überhaupt noch stehen kann, wirkt in dieser Höhe fast unwirklich. Damit ist seine Geschichte aber nicht vorbei. In der folgenden Nacht bricht erneut ein Sturm über das Lager herein, sein Zelt kollabiert und auch danach bleibt seine Rettung unsicher. Schließlich wird er mit der Unterstützung mehrerer Bergsteiger weiter nach unten gebracht und später per Hubschrauber evakuiert. Er überlebt, verliert aber seine rechte Hand, Teile des rechten Unterarms, die Finger der linken Hand und die Nase an Erfrierungen. Diese körperlichen Folgen machen sichtbar, was Überleben am Everest oft bedeutet. Nicht unversehrt davonzukommen, sondern überhaupt noch in irgendeiner Form zurückzukehren. Auch Scott Fischer überlebt die Nacht nicht. Sherpas finden ihn am 11. Mai auf der Südostroute. Sie können dem taiwanischen Bergsteiger Makalu Gao noch helfen, Fischer aber nur noch notdürftig versorgen, bevor er stirbt. Duck Hansen ist zu diesem Zeitpunkt bereits tot oder verschwunden. Andy Harris kehrt ebenfalls nicht zurück. Was ins Lager zurückkommt, ist kein geschlossenes Team mehr, sondern eine Gruppe von Überlebenden, die kaum noch zusammengehört. Menschen mit Erfrierungen, Schneeblindheit und völliger Erschöpfung, die in den Zelten sitzen und erst nach und nach begreifen, wer fehlt. Einige leben nur, weil andere sie im Sturm noch einmal gefunden haben. Andere sterben, obwohl Hilfe in Reichweite gewesen wäre. Weiter oben, weit außerhalb dessen, was noch erreichbar ist, hält Rob Hall über Funk und Satellit den Kontakt ins Tal. Am Morgen des 11. Mai wird eine Verbindung zu seiner schwangeren Frau Jen Arnold hergestellt. Sie sprechen miteinander, tausende Kilometer voneinander entfernt, während Hall am Südgipfel festsitzt. Er spricht über das, was bleiben wird. Am Ende verabschiedet er sich von ihr. Schlaf gut, mein Schatz. Mach dir nicht zu viele Sorgen.
Am Ende dieser Katastrophe steht kein einzelner Fehler, kein einzelner Bösewicht und auch keine einfache Lehre. 8 Menschen sterben in den Tagen vom 10. und 11. Mai 1996 am Everest. Und schon diese Zahl erklärt, warum die Geschichte weit über die Bergsteigerszene hinaus sichtbar wird. Für den gesamten Vormonsun 1996 benennt Britannica 12 Tote. Der Sturm vom 10. und 11. Mai wird damals zum tödlichsten Einzelereignis in der Geschichte des Everest. Die Katastrophe wird sofort international berichtet und sie bekommt sehr schnell eine Form, in der sie weitererzählt werden kann. Als Bericht, als Zeugnis, als Gegendarstellung, als Streit darüber, was oben passiert ist und was unten daraus gemacht wird. John Krakauer prägt diese Form stärker als jeder andere. Er ist nicht nur Überlebender, sondern Journalist und sein Bericht wird für viele zur maßgeblichen Erzählung des Unglücks. Into Thin Air macht aus einem chaotischen, über den Berg verteilten Geschehen eine lesbare Geschichte mit Figuren, Entscheidungen und Verantwortungslinien. Das ist seine Stärke und zugleich der Anfang des Problems. Denn sobald ein solches Ereignis in eine starke Erzählung übergeht, geraten andere Perspektiven zwangsläufig an ihren Rand. Genau deshalb wird Krakauers Buch so wirkmächtig. Und genau deshalb ruft es Widerspruch hervor. Der deutlichste Widerspruch kommt von Anatoli Bukreev. Er veröffentlicht seine eigene Darstellung der Ereignisse und wehrt sich gegen das Bild, das Krakauer von ihm zeichnet. Der zentrale Konflikt zwischen beiden ist nicht bloß persönlich, sondern betrifft zwei verschiedene Vorstellungen davon, was ein Guide am Everest überhaupt ist. Krakauer kritisiert Bukreev vor allem in zwei Punkten. Dass er als Guide ohne zusätzlichen Sauerstoff unterwegs war und dass er nach dem Gipfel schneller abstieg als seine Kundschaft. In einem späteren Interview formuliert Krakauer das sehr klar. Wer Kundinnen und Kunden in einem kommerziellen Setting so weit nach oben bringt, schuldet ihnen dort auch weiterhin direkt Unterstützung und könne nicht einfach nach unten durchstarten. Bukreev sieht denselben Tag anders. In The Climb und in späteren zitierten Passagen betont er, dass ein Guide am Everest nicht jede Schwäche der Kunden mittragen könne. Wenn diese Schwäche überhaupt erst aus einem behüteten System entstehe. In Outside wird aus einem Buch ein Satz zitiert, der diese Logik auf den Punkt bringt. Er habe sich nur ungern dazu bringen können, Kunden umzudrehen, weil sie viel Geld bezahlt hätten und Scott Fischer damit eine bestimmte Autorität übertragen hätte. Der Satz ist hart und gerade, weil er nicht zynisch klingt, sondern nüchtern. Er zeigt, wie stark das Geschäftsmodell die Entscheidungsräume schon vor dem Sturm verengt. Nicht nur die Kunden wollen den Gipfel, auch die Expeditionen tragen einen Erfolgsdruck mit hinauf, die nicht erst am Hillary Step beginnt. Damit ist auch die größere Frage gestellt, die nach 1996 nicht mehr verschwindet. Was passiert mit einem Berg, wenn er zugleich Grenzerfahrung und Dienstleistung bleibt? Britannica nennt genau diese Punkte als Kern der Kritik nach der Katastrophe. Kommerzieller Druck, mangelnde Erfahrung einzelner Teilnehmer und gebrochene Sicherheitsregeln. Diese drei Faktoren wirken nicht getrennt voneinander. Sie verstärken sich gegenseitig und genau daraus entsteht die Dynamik dieses Tages. 1996 stoppt diese Entwicklung nicht. Im Gegenteil, die Kommerzialisierung nimmt weiter zu. Gerade deshalb lohnt es sich, Krakauer und Bukreev nicht gegeneinander auszuspielen, als müsse einer von beiden vollständig recht haben. Krakauer bringt die Erfahrung der Kundenseite und die moralische Wucht des Erlebten in eine Form, die bis heute prägt. Bukreev erinnert daran, dass sich der Everest nicht wie ein normales, geführtes Abenteuer verhält und dass ein Guide dort oben andere Entscheidungen treffen kann oder treffen muss, als in einem sauber kontrollierbaren Setting. Selbst Krakauer hat später eingeräumt, dass Bukreev in einem Punkt völlig recht hatte. Wer Kunden unten zu sehr koddelt, also überbehütet und durchschleppt, produziert weiter oben erst die großen Probleme. Gerade in diesem Satz steckt mehr Wahrheit als in jeder nachträglichen Schwarz-Weiß-Verteilung. Was von 1996 bleibt, ist deshalb mehr als eine Tragödie mit 8 Toten. Es bleibt ein Prüfstein dafür, wie moderne Extremräume erzählt werden. Als Heldenstoff taugt der Everest nur so lange, wie man den Rückweg ausblendet. Als Naturkatastrophe erklärt er zu wenig, weil viele Entscheidungen menschengemacht waren. Als bloße Anklage gegen Kommerz ist er ebenfalls zu schlicht, weil auch erfahrene und hochqualifizierte Bergsteiger in dieselbe Nacht geraten sind. Der Berg bleibt, die Deutung entsteht unten. Einige dieser Geschichten enden nicht am Berg, sondern ziehen sich in sehr unterschiedliche Richtungen weiter. Anatoli Bukreev kehrt nach 1996 noch einmal in extreme Höhen zurück. Am 17. Mai 1997 steht er ohne zusätzlichen Sauerstoff auf dem Lhotse und erhält im selben Jahr den David A. Soles Memorial Award für seine Rettungseinsätze. Wenige Monate später stirbt er an der Annapurna in einer Lawine. Lobsang Jangbus Sherpa, der Scott Fischer am Abstieg unterstützt hatte, kommt noch im Herbst 1996 am Everest ums Leben, als ihn eine Lawine erfasste. Im Lager überleben mehrere der zentralen Figuren dieser Nacht und tragen das Ereignis auf ganz unterschiedliche Weise weiter. Neil Biedelmann arbeitet später weiterhin als Bergführer und Lehrer. Charlotte Fox kehrt immer wieder in die Berge zurück und bleibt bis zu ihrem Tod 2018 Teil der amerikanischen Kletterszene. Sandy Hill Pittman wird nach der Expedition zu einer der sichtbarsten Figuren der öffentlichen Debatte. Bei Krakauer erscheint sie als wohlhabende Teilnehmerin mit ungewöhnlicher Ausrüstung bis hin zu einer Espressomaschine im Basislager. Und in der Nacht selbst als jemand, der von Lobsang durch den Sturm gezogen wird, während um sie herum die Ordnung des Berges zusammenfällt. Makalu Gao, der auf Fischers Route unterwegs war, überlebt ebenfalls, allerdings nur knapp und mit schweren Erfrierungen, nachdem er am Berg zurückgelassen und später wiedergefunden wird. Beck Weathers kehrt zurück, verliert jedoch große Teile seiner Hände und sein Gesicht an Erfrierung und wird zu einem der bekanntesten Überlebenden dieser Katastrophe. Auch jenseits der kommerziellen Expeditionen trägt der Everest diese Ereignisse weiter. Mitglieder der indo-tibetischen Grenzpolizei bleiben in den folgenden Jahren dauerhaft am Berg zurück. Darunter Tsewang Paljor, der bereits in den 90er Jahren stirbt und später als Green Boots zu einer makaberen Wegmarke für nachfolgende Bergsteiger wird. Seine Position in einer kleinen Felsnische nahe der Gipfelroute macht ihn über Jahre hinweg zu einem stillen Bezugspunkt auf dem Weg nach oben. Und dann gibt es die Geschichte, die nicht mehr am Berg spielt. Jen Arnold bringt am 21. Juli 1996 ihre Tochter Sarah zur Welt. Auf ihrer Homepage schreibt Sarah, "My mom says that when I was born, I looked just like my dad, without a beard. Meine Mutter sagte, als ich geboren wurde, sah ich genauso aus wie mein Vater, nur ohne Bart." Sie wächst ohne ihren Vater auf, aber nicht ohne Verbindung zu ihm. Diese Verbindung entsteht nicht nur durch Erinnerung, sondern durch Orte, durch Begegnungen, durch das, was andere über ihn erzählen. Als sie 6 Jahre alt ist, sieht sie den Everest zum ersten Mal aus einem Flugzeug, im Nahflug. Mit 10 Jahren geht sie selbst zum Basecamp. Dort trifft sie Sherpas und Bergsteiger, die ihren Vater kannten. Später beschreibt sie diesen Moment als einen Punkt, an dem sie beginnt zu verstehen, wer Rob Hall für andere gewesen ist. Nicht nur als Name aus einer Geschichte, sondern als jemand, der respektiert und gemocht wurde, am Berg und in Neuseeland. 2011 besteigt sie gemeinsam mit ihrer Mutter den Kilimandscharo mit 15 Jahren. Der Bezug zum Berg bleibt, aber er verschiebt sich. Auf ihrer eigenen Website schreibt sie, dass sie sich ihrem Vater nicht über den Everest verbunden fühlt, sondern über etwas anderes. Unternehmertum, der Versuch, Dinge zu erreichen, die zunächst unmöglich wirken. Heute lebt sie in Sydney und arbeitet im Bereich High-Performance-Coaching. Ihr Vater bleibt eine Figur, die sie nie kennengelernt hat, die aber trotzdem eine Rolle in ihrem Leben spielt. Nicht als Stimme aus einem letzten Gespräch, sondern als etwas, das sie sich Stück für Stück selbst erschließt.
Wir haben ja schon vergangene Woche darüber geredet, ob wir selber hoch würden oder nicht. Ich glaube, nach heute hat sich die Antwort mit einem klaren Nein verschoben mit dieser Katastrophe. Und ja, aber es ist interessant, wie unterschiedlich die Menschen sind, die da hochgehen. Wir hatten jetzt, hast du jetzt auch gerade nochmal am Ende erwähnt, mit Sandy Hill Pittman, die eine Espressomaschine mit auf den Everest nimmt. Oder eben dann ein Beck Weathers, der, ich glaube, auch keine große Klettererfahrung hatte. Daneben dann Doug Hansen, der ja schon ein Jahr zuvor vorm Gipfel stand und umdrehen musste. Und das hatten wir ja auch in der letzten Folge schon besprochen. Ich wäre ja auch so jemand, der vorm Gipfel steht und sich dann denken würde, ach komm, jetzt bin ich ja schon da. Ja, und beim zweiten Versuch wurde es ihm ja dann zum Verhängnis. Aber was ich interessant fand, jetzt, weil wir jetzt ja nicht mehr über den Everest groß sprechen müssen, jetzt in der zweiten Woche und in der letzten Woche schon viel gesprochen haben. Aber einmal Sandy Hill Pittman und Sarah. Jetzt quasi 2 Fragen an dich. Und zwar die erste Frage ist zu Sarah, die einfach mit 15 auf dem Kilimandscharo steht, mit ihrer Mutter zusammen. Wie fit warst du mit 15? Hättest du einfach mal einen großen Berg besteigen können? Oder warst du mit 15, okay, du kommst jetzt nicht aus einer Bergsteigerfamilie, ihre Mutter ist ja auch mitgestiegen mit ihrem Vater zusammen. Ging dann eben nicht, weil sie schwanger war, aber hättest du mit 15 sowas für möglich gehalten, für dich persönlich?
Also ich würde wirklich sagen, dass ich als 15-Jährige sehr viel fitter war als jetzt. Also beziehungsweise, nee, mit glatt 15 tatsächlich nicht. Also können die Leute sich aus meinem Alter errechnen, aber mit 15 begann die Corona-Pandemie bei mir. Aber vorher habe ich schon viel Sport gemacht auf jeden Fall. Also ich war auf jeden Fall sehr viel fitter als jetzt. Ich glaube aber trotzdem, dass man für so eine Bergsteigerleistung. Ich habe mit ein bisschen mehr Training so vielleicht schon, also ein bisschen mehr Training, was so Klettern und Laufen betrifft. Also ich war halt eher irgendwie im Ballsport tätig in verschiedenen Formen so. Aber das, ich weiß nicht. Ich glaube, wenn ich richtig Bock drauf gehabt hätte, hätte ich das vielleicht hingekriegt, ehrlich gesagt. Was denkst du zu dir? Warst du eher so ein Gamerboy?
Ja, ich weiß nicht, ob ich mit 15, ja doch, das war eigentlich so Sportunterricht dieser Zeit, wo man wirklich regelmäßig Sport gemacht hat und auch teilweise Spaß dran hatte, also nicht an allem. So Kletterstange war ich ganz gut, also so Kletteraufgaben. Ich konnte so keinen Hochsprung oder Weitsprung, da war ich eher schlecht, aber Klettersachen, die haben ganz gut funktioniert und Fußball spielen, Volleyball spielen. Ne? Also irgendwie war man vielseitig und sportlich. Ob es jetzt für Kilimandscharo für knapp 6.000, ich glaube 5.800 hat er, hätte es wahrscheinlich nicht gereicht, aber mit einem entsprechenden Vorbereitungstraining, was dann Sarah höchstwahrscheinlich gemacht hat, hätte mir schon vorstellen können, dass man es vielleicht dann jetzt zumindest so in dieser Altersrange, so mit 15, vielleicht ist man mit 18 dann nochmal ein bisschen fitter. Aber da hätte man es vielleicht machen können. Ne? Weil ich glaube, das Klima am Kilimandscharo ist ja auch nochmal ein bisschen besser als am Everest. Deswegen wäre das vielleicht etwas, was man machen könnte. Aber trotzdem, die Fitness täuscht nicht darüber hinweg, dass ich auch ein Tollpatsch war und bin. Und dann einfach vielleicht trotzdem abgerutscht wäre und mir so richtig unspektakulär random das Genick gebrochen hätte.
Unspektakulär, ja. Random.
Ja, irgendwie einfach so, ach komm, klettern und klupp, klack. So, ach, das war Tim. Ja, weil dafür habe ich ein Talent. Ne? Ich kann auch immer, wenn ich meine Spülmaschine ausräume, mir Platzwunden an meinem Schrank holen, der über der Spülmaschine hängt, weil ich den immer offen stehen lasse dabei. Und dann diese schöne spitze Kante und Ecke von der Tür genau dort ist, wo mein Kopf hinzielt, wenn ich dann wieder aufstehe vom Bücken. Deswegen glaube ich, auch am Kilimandscharo wäre das genauso. Nur eben, dass ich nicht nach oben gehe, sondern nach unten.
Ich habe noch eine sehr makabere Frage. Wenn du einen Berg besteigen würdest und du musst ja mit einberechnen, dass du vielleicht zu so einem Wegmarker werden würdest.
Ja.
Was würdest du dir für... Also ich muss ehrlich sagen, ich würde mir dann ein Detail überlegen. Also würde zum Beispiel, keine Ahnung, die Farbe deines Anzugs und deiner Lieblingsfarbe oder so.
Ja, also man muss ja beachten, du bist ja wirklich eingepackt, ne? Also hast wahrscheinlich dann irgendwie auch so eine, also jetzt am Everest, ich weiß nicht, wie es bei wärmeren Bergen ist. Das heißt, du kannst dich ja nicht irgendwie ein cooles Band-Shirt anziehen und denken, okay, wenn ich sterbe, dann sollen alle sehen, dass ich Nirvana-Fan bin. Das geht dann nicht.
Noch ein Plakat mit.
Oder so ein Plakat oder so ein kleines Fähnchen. Ja, also könntest du höchstens dann das Nirvana-Logo dann auf die Daunenjacke nähen quasi. Deswegen ja vielleicht irgendwie sowas, ne? Dass man sich dann irgendwie so ein Aufnäher, aber so halb als Glücksbringer. Oder einen lustigen Hut so mit Katzenöhrchen drauf. Oder so ein
Bild von Fiege.
Ja, zum Beispiel.
The Catman.
Wisst ihr da draußen eigentlich, dass der Kater so heißt? Das weiß ich gar nicht, dass jetzt ganz einfach ein Bild von Fiege. Ja, das ist der Kater, der in der Hexenfolge war es, glaube ich, ne?
Oder war's, auch schon in der vorherigen Folge, oder?
Mothman. Also er ist oft dabei, aber irgendwann hat er einmal kurz... Ah, nee, es war bei Anne, Bonnie und Mary Read, wo er ins Mikrofon miaut hat. Genau.
Tolle Passage, hört es euch nochmal an.
Top Co-Host. Aber ja, ich glaube schon, dass ich irgendwie so ein lustiges Goodie mitnehmen würde. Man muss aber auch beachten, ich glaube, das habe ich bei, ob das bei Krakauer im Buch war, was ich übrigens sehr empfehlen kann, gibt es auch als Hörbuch auf diversen Plattformen. Ich glaube, er schreibt das, dass quasi ein Kilo Gepäck wird in der Höhe dann gefüllt zu 10. Das heißt, wenn du jetzt irgendwie du denkst, ich nehme meinen Plastik-T-Rex mit als mein Glücksbringer und der wiegt halt irgendwie ein Kilo, dann ist das echt unnötiges Ballast. Dann kannst du vielleicht den T-Rex auf dem Gipfel stehen lassen oder so im Sterben ihn dann so auf deine Brust stellen. Aber dann kann es halt sein, dass ein Wind den dann wegweht und dann liegst du einfach nur da. Und ja, schwierige Frage. Also ja, man muss ja irgendwas an seinen Klamotten machen. Das Gesicht von Jenna Ortega so auf der Brust.
Du hast das
als Aufnäher. Nein, also ja, gute Frage. Ich weiß nicht. Also ich habe jetzt auch keinen. Doch, ich bin ja, wie man vielleicht aus manchen Folgen entnehmen kann, ich höre ja metallene Musik und habe dementsprechend auch eine Kutte mit Aufnähern. Vielleicht die über die Daunenjacke drüber. Dann, wenn ich dann so sterbe und dann liegt da so eine Leiche.
The Metal Man.
Und dann, genau, statt Green Boots bin ich Black Boots. Oder Black West. Wir hatten ja in der Terror-Folge über Antrich erzählt, über die Band, die ja die Expedition der Terror vertont hat und quasi wo auch Menschen im Eis gestorben sind. Und den habe ich vorne auf der Jacke drauf, den Aufnäher. Also es wäre sogar ein recht passender Aufnäher für eine Band, die über verschiedene Expeditionen singt. mit ihr zusammen auf einer Expedition zu sterben. Dann würden die mir bestimmt eine Schallplatte schicken aus Gold an meine Nachfahren, die ich nicht habe aktuell.
Das können sie mir schicken.
Dann genau. Also schickt bitte, liebe Band, schickt eine goldene Schallplatte an Svea, wenn ich sterbe am Everest.
Ich werde dann den Leuten über den Instagram Bescheid geben. Aber das werdet ihr nur sehen, wenn ihr reinfolgt.
Das stimmt. Genau, aber bevor wir gleich essen gehen, wollte ich noch, was ich immer noch faszinierend finde, dass Frau Pittman, ich glaube, sie war Millionärin ja sogar, also eine reiche Kundin, die eine Espresso-Maschine mitgebracht hat ins Basislager. Also sie hat sie nicht mit auf den Gipfel genommen, das muss man jetzt dazu sagen.
Ich brauche gesagt, das wäre insane.
Mal kurz, oh, mir ist schlecht, muss ich mal einen Espresso machen. Espresso! Patronum!
Wow.
Espresso Patronum. Mehrere Menschen gleichzeitig beleidigt. Harry Potter-Fans, Kaffee-Fans, Italiener, Italienerinnen, Aliens, die Pfannkuchen bringen aus Italien. die halbe Hörerschaft vergrault sozusagen. Nein, aber was würdest du, wenn du weißt, so Basecamp, du bist da halt so auch 10 Tage oder sowas und musst halt immer mal hoch und wieder runter auf den Berg und brauchst halt abends zum Entspannen ein Espresso oder halt was anderes. Was wäre dein Luxusgut, so Dschungelcamp-mäßig, so das eine Ding, was du dann abends zum Relaxen noch hättest? Hast du einen Gegenstand oder einen Gegenstand, auf den du nicht verzichten würdest im Everest Base Camp auf ungefähr 5200 Metern Höhe, im kalten Zelt, im Eis? Was brauchst du da?
Sprechen wir jetzt über Gegenstände, so Konsumgegenstände oder zum Beispiel so?
Ja, vielleicht ist es auch ein Teddybär oder ein Bild von mir. Das kann ja alles sein.
Du willst aber kein Bild von mir, sondern von Jenna Ortega mitnehmen. Von daher kann ich dich nicht nennen.
Ja, ihr müsst euch einfach nur mal treffen, um zusammen ein Selfie machen. Das würde mir schon reichen.
ich überlege, ich weiß nicht, ich glaube, entweder meine Lieblingsgummibärchen das können die Leute nicht wissen, was für ein obsessives Verhalten ich zu diesen Gummibärchen habe. Ich glaube, die würden mich schon bei mir ein Stück Glücksgefühl zurückgeben. Ich habe auch noch mein Kindheitskuscheltier, Holgi. Den Namen kann ich ja droppen. cooler Typ. Hat mich durch mein ganzes Leben begleitet. Dann würde ich ihn, glaube ich, auch mit auf den Mount Everest nehmen, sag ich ehrlich. Ich glaube, der wär's. Bei dir?
Boah, gute Frage. Aber wenn ich dann so einen coolen Gegenstand habe, dann ist er entweder zu groß. Ne? Also jetzt irgendwie, so eine Lieblingsgitarre kann man nicht mitnehmen. So eine Kamera würde ich jetzt nicht zählen, weil die hat man wahrscheinlich eh dabei. Ein Podcast-Set natürlich, um dann live
links. Alles für die Community.
Aber ja, ne, also ein Bild von den Kätzchen oder von der Familie. Das kann man, was man da auch mit auf den Gipfel nehmen kann. Dann kannst du dein Foto deiner Familie oder deines Lieblings-Podcast-Co-Hosts auf dem Gipfel abstellen. Das ist ja auch ganz cool.
Ja.
Deswegen glaube ich auch eher so Bilder geben.
Das hätte ich, habe ich auch ganz kurz über sowas nachgedacht.
Gib mal ein Bier.
Aber stell dir vor, du bist so super fertig raus am einen Abend eine Kippe und am nächsten Tag musst du dann, keine Ahnung, in 6000 Meter Höhe. Ich glaube, das ist keine gute Kombination.
Knallt wahrscheinlich auch heftig rein. Schon Sauerstoffmangel und dann noch Rauch dazu.
Ja, dann hast du dein Todesurteil unterschrieben, glaube ich.
Ja.
Nee.
Genau, aber ja, ich glaube, also am ehesten wahrscheinlich wirklich auch Bilder von jemandem oder etwas. Ein Bild von meinem Laptop. Ich vermisse dich mal von der Playstation.
Dein Katzen.
Ein Grill.
Ein MP3-Player will ich mitnehmen.
Man hat das Handy dabei irgendwie.
Aber das geht doch bestimmt da oben gar nicht, wenn das so kalt ist, oder? Also mein Handy geht immer direkt aus bei minus.
Achso, bei Kälte. Aber der MP3-Player hält der dann besser mit Batterien?
Ich weiß nicht. Ich habe.
Vielleicht so mit Gas betrieben.
Eine Band.
Ich habe eine Band mitgebracht. Ja gut, aber guter Hinweis mit den Gummibärchen. Die haben wir heute bei der Aufnahme übrigens nicht dabei.
Ja, ich bin schon schwer enttäuscht.
Denn die sind schon ins Basislager gereist für uns. Mhm. Denn was man im Basislager auf jeden Fall braucht, sind gute Snacks.
Erstens, eine falsche Info über Sauerstoff veränderte Entscheidungen am Berg. Am Südgipfel werden Sauerstoffflaschen als leer gemeldet, obwohl später festgestellt wird, dass noch nutzbare Zylinder vorhanden sind. Diese Fehleinschätzung führt dazu, dass oben geblieben wird, statt sofort abzusteigen. Ein Zeitverlust, der sich in der Todeszone nicht mehr ausgleichen lässt.
Zweitens, ein Mann wird für tot gehalten und kommt zurück. Beck Weathers wird nach einer Nacht im Sturm aufgegeben, weil er sich nicht mehr bewegt und als nicht transportfähig gilt. Stunden später steht er wieder auf und erreicht aus eigener Kraft das Lager, obwohl er bereits schwere Erfrierungen erlitten hat.
Drittens. Eine Everest-Besteigung ist heute ein durchorganisiertes Hochpreisprojekt. Moderne Expeditionen kosten häufig zwischen 40.000 und über 100.000 Dollar, je nach Anbieter und Komfortniveau. Die Dauer liegt weiterhin bei etwa 6 bis 8 Wochen, inklusive Akklimatisation. Gekauft wird ein komplettes System aus Logistik, Sherpa-Support und Infrastruktur, aber kein sicherer Gipfelerfolg.
Viertens. Rob Halls Tochter wächst mit dem Everest auf, ohne je auf dem Gipfel gewesen zu sein. Sarah Arnold Hall wird 96 nach der Katastrophe geboren und sieht den Everest erst Jahre später bewusst. Mit 10 Jahren geht sie selbst zum Basecamp und trifft Menschen, die ihren Vater kannten. Ihr Bezug entsteht nicht durch Erinnerungen, sondern durch Erzählungen und Begegnungen.
Fünftens. Ein IMAX-Filmteam steht 1996 mitten in der Katastrophe. Das Team um David Brashers dreht eigentlich einen Everest-Film und befindet sich während des Sturms selbst am Berg. Sie brechen ihre Dreharbeiten ab, um beim Abstieg und bei Rettungsversuchen zu helfen. Einige ihrer Aufnahmen werden später Teil des IMAX-Films Everest von 1998. Ich drücke meine Stirn an das Fenster, weil alle nach draußen schauen. Da ist er, viel größer als ich dachte. Nicht wie ein Berg aus einem Buch, sondern wie etwas, das einfach da ist und nicht weggeht. Mama sagt etwas, aber ich höre nur halb zu. Ich sehe nur das Weiß, die Kanten, den Wind, der über alles hinwegzieht, obwohl ich ihn nicht hören kann. Irgendwo da oben ist er. Nicht sichtbar, aber auch nicht weg. Ich versuche mir vorzustellen, wo genau. Ob man es erkennen könnte, wenn man näher dran wäre. Ob er mich sehen könnte. Der Berg wirkt ruhig, nicht traurig. Einfach still. Ich lege meine Hand an die Scheibe. Und für einen Moment fühlt es sich an, als wäre das nah genug.
Das war Radio Obscura.
Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann bleibt auf Frequenz, folgt uns und lasst gerne eine Bewertung da.
Wir hören uns bis dahin.
Bleibt lieber beim Bouldern.
Bleibt bei euch.
Bleibt im Dunkeln.
Und Radio aus.
So, that's it. Thank you.